Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, vor dem viele Angst haben, wo manche sagen, das wäre nichts für sie. Aber auf der anderen Seite ist es auch therapeutisch gesehen ein Thema, das uns sehr viel Halt und Kraft geben kann, Mai Höeng. Und zwar Spiritualität, ne? Das war deine Idee diesmal gewesen.
Ja, ich habe mir das gewünscht, weil ich das sehr zentral finde, auch in meinem eigenen Leben. Aber es begegnet mir natürlich auch in der Psychotherapie ab und zu oder ja, vielleicht auch häufiger sollte es mir begegnen, aber es ist ein ganz zentrales Thema im Leben von Menschen, denke ich.
Und mir begegnet es immer wieder in der Glücksforschung, weil wenn es gibt ja oft so verschiedene, ich sag mal so Glücksmodelle, die so verschiedene, ja aus der positiven Psychologie zum Beispiel, und da ist die Spiritualität immer, sage ich mal, eine Säule des Glücks. Man kann es auch anders nennen, aber oft ist es eben das S zum Beispiel für Spiritualität, was in der Glücksforschung tatsächlich gar nicht mal so unwichtig ist. Und deswegen wollen wir hier in Achtsam auch mal darüber sprechen. Und wir fangen wie immer an, ihr wisst es, mit der Definition. Und solltet ihr noch nie Achtsam gehört haben, am Ende gibt es auch immer noch eine Übung. Da bin ich natürlich schon sehr gespannt drauf, Mai Höeng. Und währenddessen reden wir über die Studienlage und es gibt Lesetipps und so weiter. Und nochmal ganz kurz auch, wenn ihr noch nie zugehört habt, Mai Höeng ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und sie ist Doktor und Autorin. Ich bin Autorin, Keynote-Speakerin und wir beschäftigen uns sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne und voller Leidenschaft und Liebe mit all diesen Themen. Und jetzt fangen wir mal an, wissenschaftlich wie wir sind, mit der Definition. Was ist denn quasi Spiritualität jetzt quasi in den nächsten 30 Minuten, wo wir drüber reden?
Genau. Wenn wir darüber reden, dann grenzen wir es ein bisschen ab von Religiosität. Also Religiosität beschäftigt sich ja eher mit Glaubensinhalten und ist oft mit einer Institution verbunden, also zum Beispiel der Kirche. Wohingegen Spiritualität durchaus etwas Persönliches sein kann, sehr erfahrungsbezogen. Und dann habe ich eine Definition gefunden, die gesagt hat, Spiritualität ist die Art und Weise, wie Menschen nach letztem Sinn, Bestimmung, Verbindung, Wert oder auch Transzendenz suchen. Das heißt, Spiritualität kann im Rahmen von organisierten Religionen stattfinden, muss es aber nicht. Also wir können auch auf andere Arten und Weisen so ein Gefühl von Spiritualität oder auch Erfahrung finden in der Gemeinschaft, in der Natur, aber da sprechen wir noch mehr drüber heute.
Genau, darum, da geht's ja quasi drum. Das ist ja das Thema, was das erstmal ist, ne? Und in dem Zusammenhang gibt es noch andere Begriffe, die aber nicht genau das Gleiche sind. Also zum Beispiel Esoterik und Spiritualität sind nicht das Gleiche, ne?
Nein, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil wenn Kritik oft kommt, dann wird das oft vermengt, wenn es um Esoterik geht. Also esoterisch, das ist ja irgendwie so, bedeutet nach innen gerichtet oder auch im Allgemeinen sind es irgendwie Lehren oder Wissen, was irgendwie sowas Geheimes, Verborgenes hat oder vielleicht auch für einen bestimmten ausgewählten Kreis nur von Eingeweihten irgendwie zugänglich ist. Und diese Lehren, die konzentrieren sich dann häufig, kann es auf spirituelle Inhalte oder mystische oder metaphysische Themen sein. Aber ich würde sagen, Esoterik oder esoterisch, das ist ja in unserer Gesellschaft schon eher negativ angehaucht von der Konnotation her.
Ja, absolut. Das ist ganz lustig, weil es ist tatsächlich ja eher so ein Schimpfwort. So, komm mir mal nicht so esoterisch hier, würde ich sagen. Gleichzeitig gibt es aber Läden und Messen und Veranstaltungen, die extra mit dem Wort Eso und Esoterik werben. Also es ist natürlich jetzt nicht in jeder Gesellschaftsschicht, sage ich mal, oder in jeder, keine Ahnung, Gruppe von Menschen hat es die gleiche Konnotation.
Das stimmt. Also wir wollen es natürlich auch nicht so negativ, aber es wird halt oft in der Gesellschaft negativ gefasst. Und ein anderes wichtiges Wort ist Transzendenz, weil wenn man spirituelle Praktiken ausübt, kommt das auch immer wieder das Wort. Und das bedeutet im Grunde genommen dieses Überschreiten von Grenzen, Erfahrungen, irgendwas, was außerhalb der normalen Grenzen liegt. Also das können Erfahrungen sein, die außerhalb von den eigenen Sinneswahrnehmungen liegen, also Dinge, die wir so nicht sehen können oder greifen können. Manche Menschen würden sagen, irgendwas Göttliches oder so. Aber auch so eine Selbsttranszendenz, dass man nicht mehr so gefangen ist in diesem eigenen Selbst oder Ego und sich mit was Größerem verbunden fühlt, da überschreitet man ja auch eine Form von Grenze.
Und ich finde es eigentlich total gut, dass wir uns mal jetzt die Zeit nehmen, nach 4 Jahren achtsam darüber zu sprechen, was das eigentlich ist. Weil ich habe neulich bei einer großen deutschen Zeitung, bei Social Media, habe ich so eine Kachel gesehen. Und da hieß es dann, ja, und wer es spirituell mag, der kann auch meditieren. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ich dachte so, Moment mal, warte mal. Meditieren per se ist ja erstmal nicht unbedingt spirituell. Also ich kann ja auch einfach so die Augen schließen und atmen und meine Gedanken ziehen lassen, ohne mich als spirituell zu bezeichnen, oder?
Ich glaube, das geht auch ohne. Also wenn man zum Beispiel meditiert und wirklich ne, so den Körper durchgeht, auf die Atmung fokussiert oder so, das ist ja eine Körperwahrnehmungsübung erstmal.
Genau,
oder
das meine ich.
Also das, aber ich denke, es ist halt auf einem Kontinuum. Wenn wir jetzt nochmal gucken, woher historisch die Meditation kommt, das ist natürlich auch eingebettet in spirituelle Praktiken oder Religionen und so. Und viele meditieren auch, um solche spirituellen Erfahrungen zu machen. Also ich glaube, man kann sich das mit der Meditation aussuchen, wo man da so rein tippen will mit dem Fußzeh, würde ich sagen, welche Erfahrungen man machen möchte. Aber es kann spirituell sein, ja.
Da könnte ich stundenlang drüber reden, nur darüber. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in den Bergen bin und da fliegen Vögel lang und ist es tatsächlich mal passiert. Und ich hatte Tränen in den Augen, weil alles so schön war. Weil die Vögel und die Berge und das Wetter und die Natur so schön war. Und jetzt kann man sagen, das war ein spiritueller Augenblick oder auch nicht. Ne? Also es ist, man kann das so sagen oder nicht.
Genau, also ich hätte, wenn du mir das so erzählst, weil ich damit was anfangen kann oder mit dem Wort spirituell, ich würde sagen, oh wow, das ist bestimmt ein spiritueller Moment gewesen, ja, aber muss man nicht. Und auch da fühlt man in euch rein, wenn ihr das Wort spirituell hört, was das für eine Bedeutung mit euch hat. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage, das hat auch irgendwie so ein bisschen was, es geht wieder schon in die Richtung Esoterik irgendwie, leider, finde ich.
Ja, man muss da aufpassen, wenn dann jemand kommt und sagt, jetzt werd mir mal nicht hier so spirituell, ne? Und dann denkt man sich so, naja gut, aber wenn ich jetzt mich verbunden fühle mit der Natur oder was auch immer, mit dem Vogel, der an mir vorbeigeflogen ist, bin ich dann spirituell oder fand ich diesen Moment einfach nur schön? Wir können uns im Grunde und am Ende des Tages ja aussuchen, wie wir das nennen und ob wir es spirituell nennen wollen oder nicht. Ne? Aber es gibt schon auch so typische Merkmale, also so, was ist eine spirituelle Erfahrung, so eine Checkliste quasi.
Ja, also ein Kernpunkt, den du eben gerade genannt hast, ist diese Verbundenheit. Und ich würde sagen, das ist so der gemeinsame Nenner von ganz vielen Erfahrungen, dass wir uns verbunden fühlen. Und wir können das einmal in so eine horizontale Richtung, also zum Beispiel mit unserer sozialen Mitwelt, der Natur oder dem Universum, dem Kosmos oder auch vertikal, also von oben nach unten quasi, also so ein höheres geistiges Wesen. Für viele ist das einfach Gott oder Allah, ne? Das würden sie so bezeichnen oder auch mit dem eigenen Selbst quasi. Das geht in verschiedene Richtungen. Aber wie gesagt, das muss nicht innerhalb eines religiösen Rahmens sein. Das kann die Schönheit der Natur sein, wo wir uns so klein fühlen und verbunden mit einem größeren Ganzen. Aber auch zwischen einem Liebespaar. Ne? Also zum Beispiel beim Sex, wenn man das Gefühl hat, die Grenzen lösen sich auf. Ja, man ist nicht mehr so eins, sondern total verbunden. Da gibt es Menschen, die sagen auch, das ist eine spirituelle Erfahrung.
Absolut, im Tantra sagt man das ja auch immer. Und natürlich wären wir nicht wir, wenn wir da nicht auch Studien dazu hätten. Denn, haha, Achtung, Klugscheißer Diana hat ein schönes Wort. Ihr kennt es bestimmt, Ambiguitätstoleranz. Also wenn man sowohl als auch besser aushalten kann. Ne? Heutzutage ist es ja oft so, dass viele sagen, ja, aber wenn du das machst, darfst du nicht das machen. Oder wenn du daran glaubst, darfst du nicht daran glauben. Oder es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt nur dies oder das, aber du kannst nicht beides irgendwie sein, machen oder fühlen. Und in dem Fall können wir sagen, ne, also du bist Doktor und Psychologin und Therapeutin und gleichzeitig kannst du sagen, dass ich da einen spirituellen Moment hatte, ohne dir quasi einen Zacken aus der Krone zu brechen, weil beides möglich ist und weil es auch Studien darüber gibt, was denn zum Beispiel die Dimensionen von Spiritualität sind.
Ja, ich habe hier Ergebnisse mitgebracht von dem Religionspädagogen Anton Bucher, der verschiedene Dimensionen von Spiritualität erfasst hat. Aus zahlreichen qualitativen Studien hat er das zusammengefasst und da sehen wir, es gibt einfach verschiedene Erfahrungen und auch Bereiche. Ne? Spiritualität kann diese Verbundenheit mit einem höheren Wesen sein, kann aber auch die Verbundenheit mit der Natur sein, mit den Mitmenschen. So eine Selbsttranszendenz, wenn man das Gefühl hatte, hey, ich bin nicht mehr dieses kleine meine ich und selbst Spiritualität auch als Sinnerfahrung, wenn wir Sinn in unserem Leben haben und finden, oder werden wir später auch, glaube ich, noch ganz viel drüber sprechen, weil das ja eine ganz wichtige Säule ist, auch im Zusammenhang von Glück. Aber auch, manche verstehen Spiritualität natürlich auch, wenn sie so paranormale Erfahrungen machen, ne? Oder einfach als Praxis. Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeitspraxis, die auch eine spirituelle Praxis sein kann, aber nicht muss.
Genau, man kann sich auch dazu entscheiden, zu sagen, ich mache hier einen Bodyscan. Das heißt, ich konzentriere mich auf meinen Körper und gehe einmal irgendwie von oben nach unten oder von unten nach oben durch meinen Körper und dann fühle ich mich erfrischt und entspannt und wieder mehr bei mir. Aber für mich ist das keine spirituelle Erfahrung, sondern ich fühle mich dann einfach wieder geerdet in mir und das reicht mir an, sage ich mal, Definition für die Tätigkeit, die ich da ausgeübt habe, ne? Kann man sagen. Wir haben vielleicht in den letzten Jahren, glaube ich, schon das ein oder andere Mal auch von Ulrich Ott gesprochen, der ist ja quasi ein Star in der Szene, der hat auch vor vielen, vielen Jahren das Buch geschrieben, Meditation für Skeptiker, also eben auch für Leute, die sagen, mit Spiritualität will ich nichts zu tun haben, die vielleicht Esoterik und Spiritualität im gleichen Atemzug nennen und so. Und der hat jetzt auch ein Buch namens Spiritualität für Skeptiker geschrieben, ne?
Ja, der hat so eine Reihe auch, ne? Also erst was Meditation, dann auch Yoga für Skeptiker. Und dieses Buch ist, heißt Spiritualität für Skeptiker. Was so schön ist bei Ulrich Ott, er ist ja selbst Wissenschaftler, forscht zu Meditation. Und in diesem Buch geht er sehr wissenschaftlich darauf ein, definiert auch, was ist Spiritualität eigentlich. Und hat im Laufe der Jahre Meditationen entwickelt, die er in diesem Buch vorstellt. Drei Kernmeditationen sind das. Einmal eine Meditation, in der es erstmal darum geht, Präsenz zu fördern. Also wie können wir wirklich im Moment sein, uns verbinden mit dem Hier und Jetzt. Und dann in der zweiten Meditation geht es darum, dass wir Energie wahrnehmen. Und ich musste echt schmunzeln, weil auch bei dem, also wenn man da erstmal so abtaucht, na, okay, Esoterik, Spiritualität, Energie. Und Energie ist ja auch so ein Wort, was sehr geladen sein kann. Aber dann meinte er so, naja, aber wir reden den ganzen Tag über Energie, Energieeffizienz. Wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich? Und da sind wir ja sehr, sehr trocken irgendwie, ne? Da ist ja gar kein Problem, über Energie zu sprechen. Aber wenn es in so eine andere Sphäre, in so einen anderen Bereich geht, dann schmunzeln vielleicht viele Leute. Und dann hat er so eine Meditation entwickelt, wo wir quasi die Perspektive eines Physikers, einer Physikerin einnehmen und aus diesem Blickwinkel Energie mal betrachten, wie sie in unserem Körper ist, auch das Bewusstsein für Gravitation, auf Wärme achten oder auch Elektrizität, denn so werden ja Informationen in unserem Körper übermittelt von den ganzen Neuronen, ne? Aktionspotenzial und so. Also fand ich einen ganz witzigen Zugang, den ich so nie gehabt hätte. Und dann drittens, da hat er eine Meditation entwickelt, wo es darum geht, das Bewusstsein für Zeit, Raum und auch für das Ich-Bewusstsein nochmal da reinzuspüren, so in die Vergangenheit, Zukunft, aber auch ja, das Ich ein bisschen auszuweiten. Und das ist ein sehr klarer Zugang, er ist sehr transparent, es gibt Audioübungen und ich kann das wirklich für all jene weiterempfehlen, die noch skeptisch sind. Und was ich schön finde an diesem Buch, es ist vor allen Dingen sehr erfahrungsbasiert, weil ich glaube, Spiritualität, man kann sich das zerreden ohne Ende, aber auch dann, wenn wir das wirklich erleben wollen, dann müssen wir es üben, wie immer.
Absolut. Und gerade wo du über Energie gesprochen hast, genau, viele Leute sagen, ja, die, ne, da denkt man irgendwie an Energiearbeit und Heilsteine und weiß der Teufel. Aber es ist ja auch ganz simpel, wenn wir nachmittags zum Beispiel das klassische Nachmittagstief haben, sagen wir, oh, ich habe keine Energie, ich hole mir mal ein Stück Kuchen oder mach mir einen Kaffee oder so. Da sagt ja auch keiner, oh, du bist ja total spirituell oder so. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Rede hält oder so und dabei total begeistert ist von der Sache, über die er spricht, dann sagt jemand, oh, ich war neulich auf einer Keynote-Speech und der hatte so eine gute Energie. Da sagt ja auch keiner, oh, du bist ja total spirituell. Das sind ja auch Momente, wo es total klar ist, dass Energien sind, also dass wir Energie sind und dass zwischen uns Energie stattfindet. Oder seid ihr schon mal auf eine Party gekommen und alle hatten schlechte Laune? Dann war da eine schlechte Energie auf dieser Party.
Ja.
Das ist überhaupt nichts Spirituelles, so in dem Sinne, dass es abgehoben ist oder weit weg und nur bei den Leuten, die Batikhosen tragen und irgendwie Räucherstäbchen anmachen, sondern das ist was völlig Normales. Es gibt Energie, es gibt Sonnenenergie, es gibt die Energie, die wir haben, es gibt, wenn wir müde sind, ist unsere Energie halt niedrig. Das ist alles was ganz Normales. Das fand ich eben nochmal interessant, dass du das gesagt hast. Und dann in dieser, ich sag mal, wenn ihr vielleicht sagt, okay, ja, so wie ihr darüber redet, klingt es so, als hätte ich damit nichts zu tun, aber ich bin vielleicht schon in der spirituellen Szene oder fühle mich sehr spirituell, was auch immer das individuell für jeden von euch heißt. Da muss man dann wieder sagen, Achtung, Achtung, es gibt das sogenannte Spiritual Bypassing.
Genau, auf Deutsch heißt es irgendwie spirituelle Abkürzung, finde ich, ne? Wenn Leute, eigentlich ist es ein Vermeidungsverhalten, wenn Menschen sich sehr, sehr intensiv in so eine Bubble begeben, ja, reale Probleme, die sie haben, seien das psychische Probleme oder andere Dinge, vermeiden durch diese sehr intensive spirituelle Praxis. Menschen verlieren sich teilweise da und ich glaube auch viele Menschen haben Angst davor, ne? Also wenn sie auch dieses Wort Spiritualität irgendwie hören, dass sie Angst haben, dass entweder ihre Liebsten da in irgendwas reingezogen werden, in irgendwelche Sekten oder sowas. Ne? Aber guckt da ganz, seid da einfach auch achtsam wieder, ne? Dass Spiritualität, und ich bin zum Beispiel ein sehr spiritueller Mensch, aber reale Dinge gibt es immer noch, ne? Probleme. Nicht, dass innerhalb der Spiritualität nichts real wäre, aber ich habe schon auch Menschen gesehen, die da so sehr abtauchen und irgendwie sich darin verlieren, auch da, also Vorsicht.
Ja, und wer auch auf Social Media vielleicht viel unterwegs ist, da sieht man dann natürlich auch, wenn jemand sich da so reingesteigert hat vielleicht, dass der dann sagt, ach, ich sehe das alles nicht mehr, also gibt es das auch nicht und so weiter. Also da aber auch immer achtsam, und das ist ja der Grund, warum wir hier sind, und da immer auch kritisch drauf gucken und sagen, also Spiritualität ist nicht nur schwarz oder weiß. Also es ist jetzt nicht so eine Sekte, das ist eben genau nicht Spiritualität, sondern das ist sich selber auch kennenlernen, auf seine eigene Intuition hören und gucken, was bedeutet Spiritualität für mich. Das heißt, hier ist auch wieder, Achtung, Achtung, ein großes Schild, das ich jetzt metaphorisch hochhalte, Verantwortung gefragt, ja, Selbstverantwortung und wirklich da das Recherchieren, das sich damit beschäftigen, das in sich reinspüren, auch in der Meditation vielleicht spüren, okay, habe ich jetzt gerade einen spirituellen Moment oder möchte ich das nicht oder habe ich Angst davor und wenn ja, warum und was, genau, wie du sagst, was bedeutet Spiritualität für mich, und gleichzeitig kann ich aber auch ganz viel denken, wahrnehmen und mitbekommen, und ich glaube, wenn man da auf sich hört, dann kann Spiritualität, oder was heißt ich glaube, da gibt es ja dann auch wieder Forschung zu, eben uns ganz viel Kraft schenken und uns auch resilient machen, ne?
Ja, unbedingt. Also Resilienz, das ist ja diese Fähigkeit eines Menschen, auch in schwierigen Lebenssituationen und Krisen, zum Beispiel Krankheit oder auch Verlusterfahrung oder auch traumatische Ereignisse, trotzdem dieses Gleichgewicht so zu bewahren, also wieder aufstehen zu können. Und da gibt es auch diesen Begriff der spirituellen Resilienz, und das bezieht sich auf die Kraft und den Halt, den Menschen haben durch ihren Glauben und dass es ihnen einfach helfen kann, Krisen zu bewältigen. Und ich habe da einen zweiten Buchtipp. Spiritualität als Resilienzfaktor in Lebenskrisen heißt das Buch. Und die gehen da sehr viel auf Viktor Frankl ein. Du hast ihn ja auch ganz oft in unserem Podcast schon reingebracht, weil er ja wirklich die gelebte Resilienz irgendwie ist, finde ich. Und dieses Buch ist von Gerhard Spraktis, erschien im Springer Verlag. Und da erklären die ganz schön, was diese spirituelle Resilienz ist und wie man das in diesem Kontext in die psychotherapeutische Arbeit anwenden kann. Aber ich habe das so mitgebracht, dass wir das auf unser aller Leben anwenden können und nicht in die Psychotherapie müssen.
Ganz kurz nochmal, falls ihr jetzt gerade noch nicht Viktor Frankl gehört habt, der ist Psychologe und auch Psychotherapeut, und er war im KZ und er hat das KZ tatsächlich überlebt. Er ist wieder rausgekommen, hat danach mehrere Bücher geschrieben, und das berühmteste, bekannteste und der krasseste Bestseller ist trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er eben auch darüber berichtet, wie er sich gefühlt hat im KZ, während seine Mithäftlinge neben ihm gestorben sind, und er hat viel beobachtet, was manche resilient macht und manche nicht, und hat deswegen ja mehrere Bücher geschrieben, ist auch in Talkshows danach noch aufgetreten und ist sehr alt geworden, über 90. Er ist dann mit über 90, glaube ich, gestorben, und deswegen ist er die gelebte Resilienz. Genau. Was sind denn die Aspekte spiritueller Resilienz?
Einmal Hoffnung, also dass wir den Glauben haben in eine bessere Zukunft. Selbst wenn wir leiden, sehr viel Schmerz erfahren, kann uns Spiritualität dabei helfen, dass wir weiter hoffen können. Dann auch Sinn, natürlich die Überzeugung, dass das eigene Leben und damit verbunden auch leidvolle Erfahrungen irgendeinen Sinn ergibt. Also dass auch wenn wir schwere Schicksalsschläge haben, wir das bewältigen können und dass im Großen und Ganzen ja noch irgendwas dabei rumkommt, würde ich mal sagen. Ne? Der Glaube als solches natürlich kann auch Trost vermitteln in etwas, in eine höhere Macht oder etwas anderes, ne, dass wir Zeiten überstehen können, die schwierig sind. Dann natürlich auch diese Naturerfahrung, der Kontakt mit der Natur. Und ich erlebe das auch immer wieder. Also wenn ich in der Natur bin und das ist ja nichts, was man planen kann, wo man sagen kann, okay, wenn ich heute spazieren gehe, dann werde ich eine spirituelle Erfahrung haben. Sondern eben dieses, dass man es nicht kontrollieren kann, dass es gar nicht in unserer Hand liegt. Und wenn wir können so ein bisschen uns vorbereiten darauf, dass wir wirklich da sind und nicht an unserem Handy sind oder so, ja. Aber das sind sehr, sehr berührende Momente, die ich dann auch in der Natur erlebe. Und Selbsttranszendenz, das ist auch ein wichtiger Aspekt der spirituellen Resilienz, dass wir lernen, nicht nur so ich-bezogen zu sein, sondern uns zu anderen Menschen hinzuwenden, auch sinnvolle Aufgaben in unser Leben integrieren und auch ja die Erfahrung machen, wir können uns helfen lassen, aber auch anderen Menschen helfen und so eine Perspektive gewinnen.
Ja, das habe ich auch bei dem, mittlerweile kann ich ihn Glücksforscher nennen, Dr. Tobias Esch. Er ist eigentlich Neurobiologe quasi, aber er hat so viele Bücher jetzt über Sinn und Glück geschrieben, dass man ihn einfach, glaube ich, kurzerhand Glücksforscher nennen kann. Also er hat auch die Neurobiologie des Glücks geschrieben, was so ein bisschen so ein Fachbuch ist. Hat er mir selber auch gesagt, als ich ihn mal interviewen durfte. Meinte so, ach, das haben Sie gelesen, das ist eigentlich ein Fachbuch. Ich so, naja, ich bin doch vom Fach. Ja. Also es ist jetzt kein populäres Buch in dem Sinne. Aber da beschreibt er das auch ganz schön. Und auch in seinem neuen Buch, was er gerade geschrieben hat, was ich natürlich sofort gelesen habe. Das ist ganz dünn. Wofür stehen Sie morgens auf, heißt das. Und da geht es auch nochmal um die Selbsttranszendenz. Tendenz als ganz wichtiger Punkt im Lebensglück, in der Lebenszufriedenheit, wenn man etwas hat, wo man sagt, das ist wichtig über mich hinaus. Das ist eben auch ein spiritueller Punkt. Also, weil wenn man an etwas glaubt, was nach einem ist, ne, zum Beispiel nach seinem Tod oder an einen Grund, der irgendwie die Welt besser macht, und viele halten das ja per se für Quatsch, weil sie der Meinung sind, sie könnten nichts tun, was in irgendeiner Weise die Welt besser macht. Das heißt, diese Selbsttranszendenz, dass ich etwas tue, was womöglich einen Einfluss hat und das Leben von anderen Menschen besser macht, oder wie man im Amerikanischen so schön sagt, for a greater cause. Also ich weiß gar nicht, wie würdest du das jetzt für einen größeren Grund, klingt irgendwie doof.
Ja, weiß ich auch nicht, wie man das gut übersetzen kann.
Also für etwas, was größer ist als man selbst im Grunde. Und das ist tatsächlich, wenn es ums Glück und die Lebenszufriedenheit geht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genauso wie überhaupt der Sinn.
Ja, und da haben wir auch eine andere Forscherin, die sehr berühmt ist in diesem Feld, würde ich sagen, Professor Dr. Tatjana Schnell. Die hat auch viel dazu geforscht, auch Bücher dazu geschrieben. Und sie sagt, so in den letzten 10 bis 20 Jahren, da haben einfach so viele Studien gezeigt, dass die Sinnerfüllung so ein ganz wichtiges, zentrales Kriterium ist für unsere psychische, aber auch körperliche Gesundheit. Also Sinnerfüllung steht im Zusammenhang mit Selbstannahme, Selbstwirksamkeitserwartung, Regulationsfähigkeiten, Resilienz, wie wir eben schon gehört haben, aber auch die Befriedigung von psychologischen Bedürfnissen wie Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung, und auch die körperliche Gesundheit ist besser bei Menschen, die ein sinnerfülltes Leben haben. Sie leben länger, weil sie ja wissen, es lohnt sich zu leben. Das heißt, sie investieren Zeit darin, sind motiviert, Verantwortung zu übernehmen, das, was du eben schon gesagt hast, für ihre Gesundheit, sich fit zu halten. Und wir wissen auch durch ihre Arbeiten, dass Sinnerfüllung einen Puffereffekt hat. Also selbst wenn wir Stressoren ausgesetzt sind, schwierige Ereignisse passieren, lassen wir uns nicht so leicht umwerfen. Und ich habe noch ein Zitat von ihr mitgebracht. Sie sagt, wer das Leben als sinnvoll erfährt, ist existenziell verortet, hat Boden unter den Füßen, kennt die Richtung, in der er oder sie gehen will, und hat einen Platz auf dieser Welt für sich gefunden.
Und so gehört alles mit allem zusammen. Also die Spiritualität und der Sinn sind definitiv Geschwister, könnte man sagen.
Ja,
die gehören auf jeden Fall zusammen, ne? Und du hast natürlich auch eine Studie mitgebracht, und da geht es um schwere Erkrankungen. Du hattest es eben auch schon gesagt, gerade wenn man harte Zeiten durchmacht, wenn man vielleicht jemanden verloren hat oder eben selber eine Diagnose bekommen hat, ist Spiritualität ein Faktor.
Das ist ganz wichtig. Das ist eine Studie von Balboni et al. 2022, erschienen in der JAMA. Das sind Forschende der Harvard Chan School for Public Health und die haben eine sehr umfangreiche Studie da durchgeführt. Die haben zwischen 2000 und 2022 alle Studien zusammengetragen und hatten sehr strenge Einschlusskriterien, die den Zusammenhang zwischen schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebserkrankung, PTBS oder kardiovaskuläre Erkrankung und Spiritualität halt zusammengetragen und haben dann eine Gruppe gebildet mit Experten, die dann auch nochmal diese ganzen Ergebnisse gesichtet haben, um dann ganz explizite Implikationen für das Gesundheitssystem irgendwie aufzustellen. Und da kamen dann Ergebnisse raus, dass die Mehrheit der Patientinnen mit schweren Erkrankungen, dass es für die Spiritualität total wichtig ist. Also 71-99% gaben das an. Und dass viele sich in ihrer medizinischen Versorgung eigentlich auch eine spirituelle Betreuung wünschen. Weil ganz oft ist es so im medizinischen System, dass es total an die Seite irgendwie gedrängt wird. Also wenn man nicht gerade in einem katholischen Krankenhaus ist oder so, dann wird das gar nicht so adressiert, weil das medizinische Personal auch nicht da geschult ist. Und sie haben dann auch rausgefunden, dass beispielsweise bei Gottesdienstbesuchen, dass das mit einem geringeren Sterblichkeitsrisiko verbunden war und dass es wirklich so eine Dosis-Wirkung-Zusammenhang gab. Also je häufiger Menschen zum Gottesdienst gingen, desto geringer war das Sterblichkeitsrisiko. Und darauf basierend haben sie halt empfohlen, dass man viel mehr Spiritualität in die medizinische Versorgung, gerade bei schweren Erkrankungen, mit einbeziehen sollte. Also auch die ganzen, das Personal wirklich schulen sollte, Fachkräfte einbeziehen sollte. Also wir haben ja hier auch manchmal so Seelsorger oder so, aber noch viel mehr drauf gucken, weil es auch die medizinische Entscheidung von PatientInnen also beeinflussen kann. Also wenn die dann total hoffnungslos sind, Dinge gar nicht mehr ausprobieren wollen und wenn sie dann einen Zugang zu ihrer Spiritualität haben, da entfalten sich nochmal neue Kräfte. Fand ich eine sehr, sehr wichtige Studie.
Ja, weil wir sind ja im Grunde alle spirituelle Wesen. Mhm. Also Spirit heißt Geist und wir haben ja alle einen Geist und wer das verneint, dem fehlt halt was. Also das ist so, als würde ich sagen, ich habe keinen rechten Arm. Also ich habe einen rechten Arm, deswegen. Also es gibt ja dieses alte mechanistische Verständnis, dass Körper und Geist nicht zusammengehören, also dass der Körper wie eine Maschine funktioniert und dass egal, was ich denke, sage oder fühle, dass das keinerlei Einfluss auf unseren Körper hat. Das ist mittlerweile widerlegt, also auch da können wir ja in Studien schwimmen mittlerweile, die sagen, dass sehr wohl unsere Gedanken, unsere Gefühle, das, was wir tun, was wir sagen, mit wem wir uns unterhalten und mit wem wir eben auch Zeit verbringen, dass das sehr wohl einen Einfluss auf unseren Körper hat. Also wenn ich mit jemandem inspirierende Gespräche führe und von demjenigen lerne, so wie von dir zum Beispiel, dann habe ich ja eine andere Energie, als wenn ich mit jemandem rede, der schimpft und meckert und nörgelt und jammert und schlechte Laune verbreitet. So, und wenn man das jetzt über Jahre und Jahrzehnte entweder in die eine oder in die andere Richtung macht, ja, mit seinem Geist, mit seinem Denken und seinem Fühlen, wird es eben verschiedene auch körperliche Implikationen haben und wir werden das an unserem Körper auch merken und auch da gibt es, wie gesagt, viele, viele, viele Studien drüber, dass das so ist und deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so überraschend, oder?
Nein.
Also, ja.
Ich finde es auch nicht überraschend und wer sagt, dass es gar nichts mit uns zu tun hat, das ist eigentlich genauso, wie wenn man sagen würde, die Erde ist noch eine Scheibe, ne? Also dass Körper und Geist total getrennt werden, das ist sowas von widerlegt, ja.
Genau und deswegen, also ich finde es natürlich voll gut, dass wir diese Studien haben, aber ich bin auch dann manchmal so ein bisschen, ja, well, of course.
Also. Ja, aber manche Menschen brauchen es halt leider immer noch, ne? Das ist ja das.
Aber die Vorstellung ist, also ich kenne jemanden zum Beispiel, der hat jetzt eine harte Diagnose bekommen. Und natürlich redet man dann über den Tod und über Spiritualität und wofür wir hier sind und was wir hier machen und wo wir hingehen und wo wir herkommen. Ich finde das völlig normal. Es gibt aber natürlich auch sehr viel Kritik an der Spiritualität oder eben auch an der Art der Ausübung der Spiritualität, weil es gibt ja nicht schwarz oder weiß, also es gibt jetzt nicht so eine Art der Spiritualität.
Nee, gibt es nicht. Aber da wir uns natürlich auch kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, gehört das auch hierhin, das gesagt. Also auch da wieder, ich denke, es wird in der Diskussion um Spiritualität auch viel so mit Esoterik gleichgesetzt. Aber wenn kritisiert wird, kommt oft die Kritik, dass es oft autoritäre Strukturen sind innerhalb solcher Bewegungen, also so ein Personenkult oder auch so eine Führerfigur und dass es so eine Abhängigkeit gibt seitens der Menschen, die dem folgen und so eine allgemeine Kritik, die ja auch ganz oft, zum Beispiel Achtsamkeit wird ja auch irgendwie kritisiert dahingehend, dass es eine starke Individualisierung gibt, dass es so eine mangelnde Forderung nach strukturellen Veränderungen gibt. Gut, es ist halt ein Spektrum, ne? Also auch Spiritualität kann verwendet werden, um Menschen auszunutzen, auszubeuten, dass sich Individuen bereichern. Seid wachsam, achtsam, verwendet euren Verstand, hinterfragt. Dann sollte es okay sein, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, also innerhalb von Bewegungen, wo es eine starke Führerfigur gibt oder einen Personenkult, dann sprechen wir ja über Sekten. Also, ne? Ja. Wenn ich jetzt auf einem Berg stehe und einen Vogel sehe und weine, dann gehöre ich ja nicht per se deswegen einer Sekte an. So habe ich einen spirituellen Moment. Das heißt aber nicht, dass, ja, also es gibt alles Mögliche auf dieser Welt und wenn wir achtsam darauf achten auch, was wir hier machen, warum, wofür, wie es uns dabei geht und so weiter und wir nicht womöglich plötzlich irgendwelche Zertifikate kaufen müssen für 10.000 Euro, weil das ist nicht per se spirituell. Ich würde sagen, das ist gar nicht spirituell, aber das nur nebenbei. Also, was können wir jetzt also machen, um Spiritualität in unseren Alltag zu ziehen, damit es uns eben besser geht? Einfach so, wie wir es möchten.
Ja, unsere Achtsamkeitspraxis natürlich, also all das, was wir seit 4 Jahren mit euch teilen, ne? Sei es eine Gehmeditation, eine Sitzmeditation, denn in diese Stille reinzukommen, das ist ein sehr wichtiger Zugang, damit wir, ja, wenn wir Ruhe schaffen, erst dann, wenn wir da sind, im präsent sind, können wir so einen Zugang zu uns selbst, aber auch zum Außen wirklich gewinnen. Ne? Weil oft sind wir einfach im Alltag durch den Lärm um uns herum, auch den Lärm, den wir durch unsere Gedanken und Sorgen selbst produzieren, einfach abgelenkt. Von daher Achtsamkeit, Meditation, in die Stille gehen. Das kann aber auch natürlich in der Natur sein. Ein achtsamer Spaziergang, macht das Handy aus, ne? Geht in Stille. Therapeutisches Schreiben, das wird dir auch gefallen, so Journaling quasi. Da habe ich noch ein Zitat mitgebracht von einer Schülerin von Viktor Frankl, Elisabeth Lukas. Sie schreibt, ist doch nicht nur geteiltes, sondern auch mitgeteiltes Leid schon halbes Leid. Also dieses Mitteilen, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön nochmal, ne? Wenn wir was aufschreiben, das mit anderen teilen oder so. Lesen auch, wir nutzen das auch in der Therapie, Bibliotherapie nennen wir das. Ne? Das ist manchmal so ganz witzig, weil ich meine, klar, viele lesen, damit sie irgendwie was Neues lernen, eine schwierige Phase irgendwie überwinden können und die Psychologen haben dafür jetzt einen Begriff irgendwie, Bibliotherapie.
Super,
aber auch das
habe ich gemacht.
Ne?
Ich habe super viel gelesen, als es mir schlecht ging. Ich habe mir selber eine Bibliotherapie unterzogen, mich selber.
Ja, aber es hilft, ne? Also wir können einfach Ideen sammeln. Und dann, das muss aber jeder von euch natürlich gucken, vielleicht betet ihr auch schon oder vielleicht habt ihr früher mal gebetet und das ist in Vergessenheit geraten, aber das ist natürlich auch ein Ausdruck oder eine Form, eine Praxisform der Spiritualität und Dankbarkeit finde ich auch. Ich habe mal gelesen, so ein Zitat, Dankbarkeit ist gelebte Spiritualität, weil wir sehen, wie alles miteinander verbunden ist.
Absolut. Und wenn man Dankbarkeit übt, jeden Tag tatsächlich, dann wird man ja nachweisbar, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht zum Thema Dankbarkeit, wenn ihr also in unser Archiv geht, dann genau wird man auch glücklicher und noch dankbarer. Also so, wenn man einmal angefangen hat, eine Dankbarkeitspraxis zu etablieren, merkt man, wie gut einem das tut und dann will man gar nicht mehr damit aufhören. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das ist in sich spirituell, dankbar zu sein. Also auch anderen Menschen. Auch schon ein ganz kleiner Moment der Dankbarkeit, wenn man im Supermarkt in der Kasse vorgelassen wird und sagt, Dankeschön. Wow, das zählt schon dazu. Dann bin ich gespannt, Maihong, was für eine Übung du uns heute mitgebracht hast zum Thema Spiritualität.
Ich habe jetzt eine Übung geschrieben, in der wir so unsere Naturverbundenheit ja kultivieren können. Ne? Also, dass wir in vor unserem inneren Auge in die Natur gehen. Ihr müsst dafür jetzt nicht rausgehen, aber dass wir da, wenn wir uns verbundener fühlen, das ist ja dann auch eine Form von Spiritualität, ja.
Also wir halten fest, ihr müsst gar nichts, um spirituell zu sein. Ihr müsst gar nirgendwo hingehen. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Also so generell meine ich. Und wenn irgendwer was von euch will, ne, ihr seid ja alle sehr achtsam und wisst das alles natürlich, aber in dieser Folge hier zum Thema Spiritualität ist es natürlich an uns, das nochmal zu sagen. Achtung, Achtung, Vorsicht, Vorsicht, passt auf euch auf und bleibt bei euch emotional und spirituell. Bleibt bei eurem Spirit, bei eurem Geist und guckt, was tut mir gut. Und da kann man jeden Tag achtsam selber hinhören und hingucken und sich von diesem großen Buffet an Büchern, an Podcasts, an Angeboten, an Meditationsgruppen, an Kursen, sich selber immer achtsam raussuchen, was möchte ich machen oder ausprobieren und was nicht. Und dann
wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt bei unserer Übung, die ihr einfach so bekommt, völlig kostenlos. Und dann bedanke ich mich bei dir, Mahjong, natürlich wieder für all diesen wunderbaren Input, für diese tolle Übung, auf die ich mich jetzt schon freue. Und bei euch bedanke ich mich für eure Zeit und wünsche euch ganz viel Spaß. Und dann sage ich und bitteschön.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, in Kontakt mit deiner Atmung zu kommen. Nimm bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Du kannst auch eine Hand auf deine Bauchdecke legen, um die Atmung noch bewusster wahrzunehmen. Atme noch einmal tief ein und stell dir vor, wie du dich in einem dichten, grünen Wald befindest. Um dich herum stehen große, majestätische Bäume. Ihre Wurzeln sind tief in der Erde. Du hörst, wie die Blätter leicht rauschen. Der Duft von Kiefer und feuchter Erde und Moos durchdringt die Luft. Werde dir bewusst, wie du ein- und ausatmest. Schau nach oben in die Baumkronen. Sie alle bilden ein Dach aus grünen Blättern. Fühle die Verbundenheit zwischen dir und den Bäumen. Neben ihnen wirst du ganz klein. Lasse dich durch die Bäume umarmen und tragen. Werde dir der Kostbarkeit des Waldes bewusst. Lasse nun das Bild des Waldes sanft verblassen und begib dich in eine weite Berglandschaft. Vor deinem inneren Auge steht ein großer, erhabener Berg. Der Berg steht dort ganz gleichmütig. Egal zu welcher Jahreszeit. Nichts kann ihn bewegen oder erschüttern. Vergegenwärtige dir, wie lange dieser Berg hier schon steht. Verbinde dich mit dem Berg und der Stabilität in dir. Und lass das Bild wieder langsam verblassen. Langsam tritt die Nacht ein. Du liegst auf einer Wiese und siehst den unendlichen Sternenhimmel über dir. Die Sterne funkeln und leuchten aus der Entfernung. Spüre die Weite des Himmels und erkenne, dass auch du ein Teil dieser unendlichen Weite bist. Wo kannst du diese Weite in dir fühlen? Vielleicht in der Brust oder im Bauchbereich. Komm nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und komm wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.